Wir leben in der Trinitatiszeit, vielleicht mehr oder weniger bewusst, vielleicht merken wir es am Sonntag an der ersten Folie, dass wir lesen, siebter Sonntag nach Trinitatis. Und mir kam so eben der Gedanke, im Grunde genommen ist das ja ganz wunderbar, dass die Hälfte des Kirchenjahres ist Trinitatiszeit. Ich will das gerne nochmal verbinden mit meinem Gedanken vom Eingang, dass wir in diesem Gottesdienst mit so einem Gottesdienst Gott ehren, den Gott ehren, der uns erschaffen hat, der uns erlöst hat und der uns erneuert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und im Grunde genommen jeder Sonntag der Trinitatiszeit erinnert uns daran, dass das der Weg Gottes mit uns Menschen ist. Erschaffen. Ja, so wie wir sind, wunderbar erschaffen. Vielleicht auch erschaffen, ja, mit all der Vergänglichkeit, die wir an uns entdecken, aber erschaffen. Aber dabei nicht stehen bleiben, sondern zu sehen, Jesus in den Blick zu nehmen. Erlöser. Der, der uns erlösen will. Durch sein Kreuz, durch sein Sterben am Kreuz. Erlöst. Aber auch da nicht stehen zu bleiben, sondern diesen dritten Schritt zu gehen, Trinitatiszeit. Und zu sagen, das ist der Gott, auch der erneuert. Heiliger Geist. Ein Gedanke zur Trinitatiszeit. Und was ich im Moment so auf dem Herzen habe, schon längere Zeit und das immer wieder auch durch die Predigttexte unterstrichen wird, sind die Predigttexte, die im Moment auch die Predigtreihe für dieses Jahr vorgeben, das Thema Jüngerschaft. Und das hat etwas mit diesem dritten Schritt zu tun. Das sind die, die zu Jesus gefunden haben, die sagen können, ja, ich bin erlöst von meinen Sünden. Ich bin erlöst durch Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Und die jetzt in diesen nächsten Schritt hineingehen und dieser Jesus, der will mich erneuern durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Darum wird es heute gehen. Ein Text mag bekannt sein, aber wir beleuchten diesen Text unter dem Stichwort erste Schritte in Jüngerschaft. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die beiden Anfangsverse und dann die Verse 10 bis 17. Lukas schreibt, Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Darüber wurde es Abend und die 12 kamen und sagten zu ihm, schick doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend. Aber Jesus sagte zu ihnen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Sie antworteten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Die Jünger taten es und alle setzten sich. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren 12 volle Körbe. erste Schritte in Jüngerschaft. Ganz am Anfang von Kapitel 9 haben wir gehört, ich habe es nochmal hier stehen, erster Vers, Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Und dann heißt es, er sandte sie aus, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes zu verkünden. Man kann ganz grundsätzlich die Frage stellen, ja, was ist ein Christ? Was macht einen Christen aus? Und das ist eine sehr zentrale Frage, die uns allen auch auf dem Herzen liegen sollte, immer wieder zu fragen, ja, was ist das eigentlich, Christ? Und wenn man es selber ist, zu fragen, eben, was bin ich eigentlich als Christ? Und ich glaube, dass Lukas hier mit dieser Begebenheit uns eine Antwort gibt darauf. Wenn wir schauen auf das, was Jesus hier tut, er ruft 12 aus der Masse heraus, er macht sie zu Jüngern, er beauftragt sie. Und man kann schlicht und einfach antworten, ja, ein Christ ist ein Jünger Jesu. Oder wenn man es eben genauer sagen möchte, es ist einer, der von Jesus Kraft bekommt, bevollmächtigt wird, das Reich Gottes zu proklamieren, zu verkünden und auch zu demonstrieren. Also da, wo die Jünger auftreten, soll das Reich Gottes, soll Gottes Herrschaft sichtbar werden. Ein Jünger Jesu, eine Jüngerin Jesu kündigt die Herrschaft Gottes in allen Lebensbereichen an und weist mit machtvollen Taten auf die Herrschaft Gottes hin. Und auf diese Weise, das an dieser Stelle schon gesagt, arbeiten Christen mit Jesus zusammen. Sie tun, was Jesus tat und tut, und sie reden, wie Jesus redete und noch redet. Ein Christ ist einer, der es Jesus nachmacht. Ja? Ganz schlicht und einfach gesagt. Mir begegnet oft auch eine andere Vorstellung von Christsein. Ich hatte das in einer Predigt in diesem Jahr schon einmal als Bild verwendet und ich verwende es gerne nochmal. Das Bild eines Wartezimmers. Ich habe das nochmal so mitgebracht in einer anderen Form. Ist uns ja vielleicht allen vertraut. Kennen wir, wenn wir zum Arzt müssen, müssen wir in der Regel im Wartezimmer Platz nehmen. Und mir geht es oft so, dass das vertane Zeit ist. So ein Wartezimmer. Und ich habe so den Eindruck, ja, das ist so das, in die Falle, in die man tappen kann, als Christ zu meinen, wenn ich Christ geworden bin, dann ruft mich irgendwie ein, oder dann melde ich mich sozusagen am Tresen bei Gott und dann sitzt da ein netter Engel und der sagt, bitte geh ins Wartezimmer. Und warte, bis Gott dich dann irgendwann ins Behandlungszimmer, in den Himmel ruft. Und dann sitzen wir da und warten, bis irgendwann der Tag gekommen ist, wo wir abberufen werden aus diesem Leben. Und dann sind wir bei Gott, in Anführungszeichen, im Behandlungszimmer. Aber Christsein ist kein Wartezimmer. Christsein heißt nicht, wir warten bis zum letzten Tag unseres Lebens und dann, ja, endlich ruft uns Gott zu sich. Das andere Bild, was ich dagegen halte, ist das Bild vom Operationssaal. Und die Aufgabe eines Christen in diesem Bild ist es, Jesus zu assistieren, mit Jesus zusammen Leben zu retten. Zwei plakative Bilder und ich will uns da weiter mit auf den Weg nehmen. Was ich sagen will ist, als Christ vom Heiligen Geist erfüllt, kann ich nicht achtlos an dieser geschundenen, an der gescheiterten Welt vorbei sehen und vorbeigehen. Wenn ich durch Christus erlöst und vom Heiligen Geist erneuert bin oder erneuert werde, dann wird mich dieser Geist auch immer zu den Menschen leiten, zu denen Jesus gegangen ist. Menschen, die sich nach Liebe, nach Annahme und nach Vergebung sehnen. Jesus hat seine Jünger, um es nochmal so plakativ zu sagen, Jesus hat seine Jünger nicht in einem Wartezimmer geparkt, nachdem er sie in die Nachfolge gerufen hat, sondern Jesus hat im Gegenteil seine Jünger bevollmächtigt, das zu tun, was er tut, das zu sagen, was er sagt. Und das hat alles mit diesem Stichwort Reich Gottes, Herrschaft Gottes zu tun. Jesus sendet seine Jünger aus. Der Ruf in die Jüngerschaft, das war der erste Punkt, der erste Schritt. Und der zweite Punkt habe ich überschrieben mit Ruhephasen. Vers 9 hieß es, die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Ganz kurz, Bethsaida, das liegt am Nordufer des Sees Genezareth, da wo der Jordan in den See mündet. Und offensichtlich hat sich dieser Ort als Rückzugsort für Jesus und seine Jünger geeignet. Und an diesem Ort konnten die Jünger erzählen, was sie in ihrem Einsatz für Jesus erlebt hatten, und Jesus hörte ihnen aufmerksam zu. Und das muss eben auch gleich gesagt werden, bei den ersten Schritten in der Jüngerschaft. Jünger sein heißt, ich verbringe solche Ruhezeiten mit Jesus. Ich brauche diese Zeiten als Jüngerin, als Jünger Jesus, abseits allen Trubels, abseits meines Alltags, auch abseits aller Aktivitäten, die ich für Jesus tue. Ich brauche sozusagen Bethsaidas. Man kann das sogar übersetzen als Rastplatz. Wir brauchen Rastplätze des Glaubens. Das ist auch meine Frage an diesem Morgen an uns alle. Haben wir bei aller Aktivität mit und für Jesus, haben wir auch diese Zeiten mit Jesus allein, wo ich sagen kann, ja, das ist mein Bethsaida. Ruhephasen. Lebe ich die? Oder lebe ich nonstop? Jesus zog sich mit seinen Jüngern zurück. Lesen wir auch an anderer Stelle. Jesus zog sich zurück. Das sind die Zeiten, die Jesus braucht und die wir als Jüngerschaft brauchen mit Jesus, ganz persönlich. Deshalb gibt es in unserer Bücherkiste so viele Bibeln. Das sind sozusagen die Bücher, die uns an diese Rastplätze führen sollen. Und an diesen Rastplätzen können wir sie aufschlagen. Jesus kann dann zu uns reden. Wir können mit Jesus reden. Nächster Schritt, und gut, das ist zumindest hier in dieser Geschichte so, das mit den Ruhephasen gelingt nicht so ganz, sondern es ist so ein bisschen wie bei medizinischem Personal in Rufbereitschaft, ist mein dritter Punkt. Vers 11, sobald die Leute das merkten, dass sich Jesus mit seinen Jüngern zurückzog, folgten sie ihm. Naja, was macht Jesus? Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Allzeit bereit, könnte man sagen, in Rufbereitschaft. Und das macht wieder deutlich, dass Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger eine klare Aufgabe haben, nämlich für die Menschen da zu sein. Und die Menschen lassen sich auch offensichtlich nicht abschütteln. Jedenfalls haben sie sich damals nicht abschütteln lassen. Wo Liebe, wo Annahme und Vergebung herrscht, da machen sich Menschen auf den Weg, da machen sich Menschen auf die Beine. Und für Jünger gilt, so schön die Zeit mit Jesus ist, so schön Zeit ist, die ich verbringe mit ihm über meiner Bibel. Oder so wie wir es eben hatten, dass wir sagen, ich möchte Gott ehren mit Liedern, ihn lobpreisen. Kann man ja auch eben alleine zu Hause ja machen. Aber so schön das alles ist, diese Rastplätze, diese Ruhephasen mit Jesus, gilt doch, wir sind immer in Rufbereitschaft. Wir sind Gesandte, wir sind Apostel, so werden die Jünger später ja auch genannt. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde und jeder von uns, der sich zur Gemeinde hält, auch ganz persönlich. Gesandt heißt es von den Jüngern, gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels und dann eben auch zur Völkerwelt. Und nochmal, darum lebt auch Gemeinde nicht für sich in irgendeinem Wartezimmer der Ewigkeit, sodass wir jetzt sagen, das ist schön, dass wir hier zusammen sind, unseren Herrn ehren und ihn feiern. Es ist gut, dass wir diesen Sonntag, den Gottesdienst, als solch einen Ruhe- und Rastplatz haben, aber wir leben auch am Sonntag quasi in dieser Rufbereitschaft. Nochmal, Gemeinde lebt nicht in einem Wartezimmer der Ewigkeit, sondern Gemeinde ist vielmehr ein, nochmal das Bild, ein Operationssaal. Ich habe nochmal so ein Bild mitgebracht, ja. Das könnte Gemeinde sein. Das sind all die Menschen, die sagen, ich brauche Behandlung. Wie auch immer, an Leib, an Geist, an Seele. Ich sehne mich danach, heil zu werden, in Gottes Gegenwart zu treten. Erschaffen, erlöst, erneuert. Das ist doch die tiefe Sehnsucht von uns allen. Das ist doch die tiefe Sehnsucht auch von den Menschen um uns her. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme und Vergebung. Ich möchte Gemeinde so sehen, dass wir sagen, ja, wir haben da Raum für Menschen, die eben geheilt werden wollen, geheilt werden müssen. Und dann gilt es im vierten Schritt, Jesus zu assistieren. Und jetzt wird es ganz spannend in dem, was uns diese Begebenheit, die Speisung der 5000 erzählt. Erst nochmal Vers 12, da heißt es, darüber wurde es Abend und die 12 kamen und sagten zu ihm, zu Jesus, schick doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend. Also das muss man zur Ehrenrettung der Jünger sagen an der Stelle. Sie haben die Menschen im Blick, ja, ist gut, wenn die Jüngerinnen und Jünger Jesu die Menschen um sie herum im Blick haben. Sie sehen auch die Nöte dieser Menschen, die haben jetzt Hunger. Und sie haben auch sogar einen Vorschlag. Sie sagen zu Jesus, schick die nach Hause oder schick sie zumindest in die Läden, noch vor Ladenschluss, die müssen noch einkaufen. Und dann erfahren wir aber, dass Jesus sich nicht um Ladenöffnungszeiten kümmert. Jesus sieht auch die hungrigen Menschen, aber Jesus sieht noch etwas ganz anderes. Er sieht nämlich jetzt eine Möglichkeit, seinen Jüngern eine besondere Lehrstunde zu erteilen. Und da kommen wir jetzt zu diesem Vers 13a, was es heißt, Jesus zu assistieren. Jesus sagt, gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Und man muss sich das mal vorstellen. Ich weiß nicht, wir hatten das als Kirchenvorstand mal vor ein paar Jahren. Da waren wir auf einem Willow Creek Kongress und hatten so ein schönes Theaterstück dazu gesehen. Die Reaktion von zwei Jüngern wurde dargestellt, als Jesus auf sie zutrat und hat ihnen gesagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja. Und man kann sich das ja mal so, kann sich ja kurz mal selber reinversetzen, wie wir da reagiert hätten. Ja. Vielleicht auch mit so einem, haha, Jesus, also ich wusste gar nicht, dass du zu Scherzen aufgelegt bist, oder? Vielleicht auch eher Panikstimmung. Wie, was, wo? Ja. Wir? Ihnen zu essen zu geben? Oder eben diese Bescheidenheit, könnte ja auch gewesen sein. So ein Gedanke, ja, wir sind doch nur Jünger, Jesus. Du bist doch Jesus. Lass mal alles so, wie es ist. Mach du die Menschen satt, wir gucken zu. Vielleicht klatschen wir auch. Und sie haben geantwortet dann auf diesen 13a. Ich lese es uns mal vor. Sie antworteten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Das ganze Dilemma der Jünger kommt da zum Tragen. Ja? Wie sollen wir dem gerecht werden? Und wie gesagt, Jesus nimmt diese Situation als Gelegenheit, seinen Jüngern eine Lehrstunde zu erteilen. Sie sollen etwas lernen. Und dann finden wir nebenbei nochmal so eine Definition dafür, was es heißt, Christ zu sein. Christ sein heißt, von Jesus zu lernen. Heißt, gemeinsam zu lernen. Lernen im persönlichen Alltag, lernen in der Gemeinde. Und auch das wäre so eine Frage an uns alle, ja, wenn man sich fragt, bin ich denn Jüngerin, Jünger Jesu? Ja, wenn ich bereit bin, von Jesus zu lernen, in der Gemeinde zu lernen, ja, dann bist du auf einem guten Weg. Lernen, Jesus zu assistieren. Wie macht Jesus das? Wie lernt man bei Jesus? Nun, das können wir sehen jetzt. Die Jünger lernen im Rahmen ihrer, ich sag mal, momentanen Möglichkeiten. Wenn wir nochmal das Bild des Operationssaals nehmen, dann ist da der Operateur und um den Operateur gibt es dann immer ganz viele, die assistieren und die das ein oder andere anreichen oder wie auch immer. Ich kenne mich nicht so gut aus im Operationssaal, aber das ist so das Bild, was ich vor Augen habe. Wie setzt Jesus seine Jünger ein in diesem Moment? Vers 14 heißt es, es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Und wir hören in Vers 15, die Jünger taten es und alle setzten sich. Das ist die erste Anweisung. Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Dann geht's weiter. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische, gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Und schließlich in 17b lesen wir, was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren 12 volle Körbe. Also schauen wir mal, was die Jünger zu tun hatten bei dieser sogenannten Speisung der 5000. Das erste war, da gehe ich etwas über das hinaus, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, Jünger müssen bis 50 zählen können. Ja, das ist also das erste, was Jesus hier ihnen zutraut und sagt, teilt mal die Menge von 5000 oder wenn es noch Frauen und Kinder dazu waren, wie auch immer, teilt die in 50er Gruppen ein. War eine Aufgabe an die Jünger. Nächste Aufgabe war schon schwieriger, daher das heißt nämlich Brot austeilen. Teilt mal Brot und Fische aus. Das Schwierige daran ist ja, man muss überlegen, es hätte ja auch sein können, dass die Jünger das gesehen hätten. Ah, Brot und Fisch, ich habe Hunger, esse ich. Ja? Und dann hätten sie es nicht ausgeteilt, sondern wären selbst über Brot und Fisch hergefallen. Aber das machen sie auch. Und dann am Ende, vielleicht kennen wir das ja auch, haben die Jünger die Aufgabe, alles aufzuräumen. Alles wieder einzusammeln, was übrig geblieben ist. Aber sie machen auch da eine interessante Erfahrung, nämlich die 12 Jünger stehen am Ende vor 12 gefüllten Brotkörben. Und dann haben sie schon gleich was gelernt, was vielleicht auch ganz entscheidend dann ist, dass nämlich, wenn ich mich so für Jesus investiere und Jesus assistiere, komme ich am Ende nie zu kurz. Sondern am Ende hatte jeder seinen Brotkorb da vor sich stehen. Vielleicht lag auch noch ein Fisch oben drauf. 12 Körbe für 12 Jünger. Das ist eine ganz erstaunliche Rendite bei anfangs 5 Broten und 2 Fischen. Und ja, Jesus hat die Aufgabe ganz anders gelöst, als die Jünger sie im Rahmen ihrer Denkmöglichkeiten hätten lösen wollen und können. Jesus hat die Jünger im Rahmen ihrer momentanen Möglichkeiten zum Einsatz gebracht. Das ging, das konnten sie. Das soll auch uns Mut machen, ja, diese ersten Schritte der Jüngerschaft zu gehen. Mein letzter Punkt, Jüngerschaft in Obertshausen. Das muss jeder selber jetzt eintragen. Als erstes halte ich fest, was uns dieser Text nochmal sagt, Jüngerschaft, Christsein heißt, Jünger zu sein, heißt Jüngerschaft zu leben und Jünger Jesu zu sein, heißt von Jesus zu lernen. Und das heißt als erstes und vor allem mit Jesus vertraut sein. Ich erinnere nochmal an diese Rast, an diesen Rastplatz Bethsaida, an solche Ruhephasen und das heißt eben Bibel, Bibel, Bibel. Ganz banal, alles andere auszublenden, abzuschalten, zu Jesus zu kommen, von Jesus zu lesen, von Jesus zu hören, mit Jesus zu reden. Mal einen Abend, vielleicht sogar einen halben Tag, vielleicht sogar einen ganzen Tag, ein ganzes Wochenende. Vielleicht bietet sich das auch im Sommer an, mal eine ganze Woche mit Jesus. Eine Ruhephase. Und zweitens heißt es eben dann auch mitzuarbeiten, zu assistieren. Und das sind, wenn man sich hier an Lukas 9 orientieren will, keine jetzt besonders bewundernswerten Aufgaben, die da die Jünger dann zu lösen hatten. Ja, Gruppen einteilen, was ist das dann für eine Aufgabe? Brot austeilen, wie viele melden sich dafür? Und hier das Letzte, Brotreste einsammeln. Ja, das sind jetzt nicht die großen Aufgaben, die allseits Bewunderung finden. Aber es sind eben die Aufgaben, die uns zufallen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und wer sich dafür zu schade ist, der wird auch nicht den nächsten und den übernächsten Schritt mit Jesus gehen können. Und drittens, zum Eintragen, als Christ erkenne ich auch mehr und mehr, dass es gar nicht so sehr um mich geht, sondern es geht um die anderen. Und Klammer auf, ich komme dabei nicht zu kurz, Klammer zu. Ja, das darf ich erkennen, das dürfen wir als Gemeinde erkennen, da wo wir uns an andere verschenken, da kommen wir als Gemeinde nicht zu kurz. Und wo ich persönlich mich an andere verschenke, da komme ich nicht zu kurz. Denken wir an diese 12 Körbe, die am Ende vor den 12 Jüngern standen. Ruhe und Rastplätze brauchen wir. Wir lassen uns von Jesus senden in die Welt. Und wir lernen mehr und mehr, dass es um diese Welt geht, die Jesus retten will. Von Willow habe ich vorhin kurz gesprochen. In Willow Creek hat so einen Slogan, da heißt es: The local church, the hope of the world. Also die Ortsgemeinde als Hoffnung für die Welt. Da kommt das zum Ausdruck, dass Gemeinde kein Selbstzweck ist, sondern Gemeinde ist ein, wenn man das so will, ein Werkzeug oder in der Sprache der Chirurgie ein Skalpell, Nadel und Faden in der Hand des Operateurs, Jesus. Amen.